Medienfeindliche Hetze als staatliches Programm, die ist längst nicht mehr auf repressive Regime wie in der Türkei oder Ägypten beschränkt, wo Regierungen kritische Journalisten oft auch gerne als Verräter oder Terroristen diffamieren und verfolgen. Auch immer mehr europäische Regierungen gehen gegen JournalistInnen vor. Wie gestaltet sich die Lage der Pressefreiheit in Europa? Was hat sich da vielleicht auch im Vergleich zu den Vorjahren verändert?
Ja, man muss sich ja anschauen, also zum einen ist es ja nach wie vor so, dass Europa, was die Pressefreiheit da angeht, absolut gesehen sehr gut oder vergleichsweise gut dasteht. Es ist tatsächlich die Weltregion, in der die Pressefreiheit am besten geschützt wird im Großen und Ganzen. Also wir haben natürlich ganz andere Probleme oder also in anderen Weltregionen, Mexiko oder in Syrien, in vielen Teilen der arabischen Welt, in Zentralasien, müssen Journalisten um ihr Leben fürchten oder zumindest um ihre Freiheit und damit rechnen, ins Gefängnis geworfen zu werden für ihre Arbeit, auch in der Türkei, wenn man näher schaut. Aber trotz dieser absoluten, vergleichsweise guten Situation ist es eben so, dass sich die Situation hier am deutlichsten verschlechtert. Und das hängt damit zusammen, dass wenn man, auch da muss man gar nicht weit schauen, in Polen oder Ungarn zum Beispiel schaut, dass dort eben es Regierungen gibt, bei denen es ja sozusagen zum Programm gehört, Journalisten und kritische Medien schlecht zu machen, also nicht einfach nur in der Sache anderer Meinung zu sein, sondern sie wirklich zu diffamieren, sie ausboten zu wollen und ihre Rolle beschneiden zu wollen, weil sie eben dem eigenen Programm im Wege stehen. Und man muss auch nicht nur nach Osten schauen, auch in Österreich zum Beispiel sitzen Kräfte in der Regierung, bei denen das auf dem Programm steht.
Bleiben wir nochmal in Europa. 4 der 5 Länder, deren Platzierung sich in der neuen Rangliste der Pressefreiheit am stärksten verschlechtert hat, die liegen eben in Europa, darunter die EU-Mitglieder Malta, Tschechien und die Slowakei und außerdem das Balkanland Serbien. Wie gestaltet sich die Lage der Pressefreiheit dort, beziehungsweise was führte bei diesen 4 Ländern zu der starken Verschlechterung?
Ja, Malta ist tatsächlich der stärkste Absteiger auch in dieser Rangliste der Pressefreiheit und dort ist natürlich zum einen ist unmittelbar der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia, der ja große Wellen geschlagen hat, der sich auch hier in der Rangliste der Pressefreiheit niederschlägt. Und dieser Mord ist ja bis heute überhaupt nicht aufgeklärt. Es stehen zwar ein paar im Prinzip bekannte Kriminelle vor Gericht als mutmaßliche Täter, bloß was denn eigentlich dahinter steckt, wer diesen Mord in Auftrag gegeben hat, was die Motive sind, das ist nach wie vor völlig unklar. Und es gibt auch große Zweifel daran, wie groß das Interesse der Regierung ist, das aufzuklären. Und im Grunde hat diese Tat, dieses Verbrechen auch ja offengelegt und deutlich gemacht, dass dort in Malta eben einem EU-Mitglied die Pressefreiheit alles andere als sicher ist und dass Journalisten dort ganz massivem Druck ausgesetzt sind. Es gibt zum Beispiel dort, es ist sehr gängig, Journalisten zu verklagen, wenn die unbequeme Dinge schreiben über Politiker. Daphne Caruana Galizia, die letzten Herbst ermordet wurde, war zu dem Zeitpunkt, als sie getötet wurde, Gegenstand von mehr als 40 Klagen. Ihre Konten waren gesperrt und so weiter. Also das zeigt so ein bisschen, wo da die Situation hingeht. In der Slowakei ist das ganz ähnlich. Auch da gab es vor einigen Wochen einen Mord an einem Journalisten. Man muss sich das ja auch mal bewusst machen, dass wir tatsächlich jetzt in der Europäischen Union über 2 Morde an Journalisten innerhalb eines halben Jahres sprechen. Das ist wirklich erschreckend. Wir sprechen jetzt nicht über eine Weltregion, in der Demokratie ein Fremdwort ist und wir lauter autoritäre Regime haben, sondern wo eben die Europäische Union sich ja große Grundwerte wie Demokratie und Meinungsfreiheit und so weiter auf die Fahnen geschrieben hat. Und plötzlich sprechen wir hier über Morde. Und in der Slowakei ist im Grunde die Situation recht ähnlich wie in Malta. Auch dort gibt es ganz ausgeprägte Verquickungen von Politik und Wirtschaft. Sind die Medien ziemlich stark unter der Kontrolle von Oligarchen, die dann auch politische und wirtschaftliche Interessen haben. Und wurde auch von der Regierungsspitze her bis zu dem inzwischen zurückgetretenen Ministerpräsidenten wurden Journalisten ganz massiv angegangen und angefeindet. In Tschechien haben wir auch die Situation, dass dort jetzt jemand, also der zum einen der Staatspräsident ganz prominent, Miloš Zeman, immer wieder massiv gegen Journalisten verbal vorgeht und also nicht nur bis weit unter die Grenze, bis weit unter die Schamgrenze oder jenseits der Schamgrenze. Besonders berüchtigt war dort der Auftritt vor einigen Monaten, als jemand mit einer Kalaschnikow-Attrappe bei einer Pressekonferenz aufgekreuzt ist und auf dieser Attrappe stand dann für Journalisten. Also das war eigentlich ein unverblümter Aufruf zu Gewalt. gegen Journalisten, wenn auch irgendwie mit einem Augenzwinkern, aber spätestens nach dem Mord an Jan Kuciak nebenan in der Slowakei kann man das nicht mehr lustig finden. Und wenn wir nach Serbien schauen, das ja auch Beitrittsland werden soll der EU, dann ist dort auch die politische Lage relativ explosiv. Es gibt ziemlich viel politischen Druck gegen Journalisten, sehr viel Drohungen, also Gewalt gegen Journalisten ist auf dem Balkan auch ein ganz massives Thema.
Besonders brisant, also in dem Fall dann eben einfach schlecht, gestaltet sich ja auch die Situation in der Türkei. Dort sitzen mehr professionelle Journalisten im Gefängnis als in jedem anderen Land der Welt. Es sind etwa 150 Journalistinnen im Moment. Und erst vergangene Woche wurden mehrere Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, aufgrund angeblicher Unterstützung von Terrororganisationen. Was lässt sich Ihrer Meinung nach politisch da machen oder tun?
Ja, das Schwierige an der Türkei ist, also es gab ja einerseits jetzt so ein, aus deutscher Perspektive ein leichtes Aufatmen, als Deniz Yücel freigekommen ist und auch diverse diplomatische Bemühungen, da dann Entspannung zu schaffen und so etwas, ein Klima zu schaffen, das so etwas begünstigt. Trotz dieser diplomatischen, ja, leichten Auflockerung, Aufheiterung der Atmosphäre ist es im Grunde so, dass sich an der Lage vor Ort jetzt außer so gelegentlichen Einzelfällen ja überhaupt nichts bessert. Im Gegenteil, also es wurden, wie Sie sagen, jetzt viele, eine ganze Reihe von Journalisten von Cumhuriyet, einer wichtigen kritischen Zeitung, verurteilt in erster Instanz. Auch Meşale Tolu, die deutsche Journalistin, steht dort weiter vor Gericht wegen Terrorvorwürfen. Also eigentlich hat sich für die Journalistinnen und Journalisten vor Ort überhaupt nichts verbessert und im Grunde muss man da von Deutschland und Europa, auch der EU aus, einfach weiter politisch und diplomatisch ganz massiven Druck machen und deutlich machen, dass wenn man da eine Annäherung will, Kooperation will in verschiedenen Bereichen, eine diplomatische Normalität haben will, dass sich dort an der Situation etwas ganz Grundlegendes ändern soll und ändern muss. Und leider ist im Moment zu sehen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Also jetzt wurden ja gerade vorgezogene neue Wahlen bekannt gegeben. Auch die werden wieder unter dem Ausnahmezustand stattfinden, der eher den Vorwand, die Begründung liefert für vieles, was da passiert an Repressalien gegen Medien, gegen Journalisten. Und im Grunde ist jetzt schon klar, dass das unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Bedingungen überhaupt keine offene Debatte stattfinden kann. Es darf ja vieles gar nicht berichtet werden oder man riskiert zumindest dann als Journalist jederzeit, dass man dafür festgenommen und vor Gericht gestellt wird. Und wie unter diesen Rahmenbedingungen da eine offene Auseinandersetzung, wie man sie in einem Wahlkampf bräuchte, stattfinden soll, ist mir völlig rätselhaft.
Auch außerhalb Europas gibt es ja die Entwicklung, dass Journalistinnen als Verräter und oder Feinde bezeichnet werden, beispielsweise sehr prominent zurzeit immer wieder in den USA. Inwiefern hängt denn das mit dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien und ihrer Rhetorik und Ideologie zusammen und wie können Medienschaffende selbst dagegen vorgehen?
Ich denke, das hängt ganz unmittelbar zusammen, weil diese Art von Pauschalkritik, Diffamierung von Medien und im Grunde die Rolle von Medien schmälern wollen und herabreden wollen, herabwürdigen wollen, das ist etwas, was ja zum Kern eigentlich des populistischen Programms gehört. Und man sieht das in so Ländern wie Polen, in Ungarn bei uns, in der Nachbarschaft, auch in Deutschland bei einer Partei wie der AfD oder in Österreich bei der FPÖ und eben auch bei einem Staatsmann wie Donald Trump in den USA als Präsident. Und der Zweck ist eigentlich immer, also diese politischen Kräfte versuchen sicher als die wahren Vertreter des Volks darzustellen. Und dazu gehört eben, dass sie andere Kräfte, etablierte Parteien, aber eben auch die Medien, die Mainstream-Medien, etablierten Medien, wie auch immer sie die dann bezeichnen, um die auch abzuqualifizieren, dass sie die als Teil irgendwie eines Establishments sehen, dass da irgendwie eine geschlossene Veranstaltung mache. Ich glaube, Medien sollten darauf reagieren, indem sie kritisch, aber sehr sachlich berichten und sich nicht in einen Medienkrieg oder so etwas hineinziehen lassen, was solche Politiker gerne tun, indem sie kritisch das auseinandernehmen, was die Leute sagen, aber nicht sich auf die gleiche Ebene begeben. Und das ist gar nicht so leicht in der Praxis. Aber in den USA zum Beispiel sieht man, glaube ich, auch, dass im Grunde Medien, wenn sie diese Herausforderung annehmen, zu Hochform auflaufen können. Also so nach einer gewissen Phase der Besinnung, glaube ich, machen viele der großen, gerade der großen Zeitungen in den USA, da einen ziemlich guten Job, machen standardisiert Faktenchecks und durchleuchten wirklich diese ganzen Lügen, die da auch kolportiert werden von der Spitze her, von der Regierungsspitze her, und Halbwahrheiten und irgendwie nebulösen Behauptungen. Also die machen das ganz gut. Das Problem ist natürlich, dass welchen Schaden eine solche Entwicklung zum Beispiel in den USA über längere Zeit, über mehrere Jahre anrichtet und wie dann auch kleinere Medien damit umgehen können. Es ist ja nicht nur Trump, es sind auch andere Politiker in den USA, gerade der Republikanischen Partei, die dann auch Journalisten immer wieder beschimpfen, Medien beschimpfen, und das hat dort auch schon zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt. Und die Frage ist im Grunde für kleinere Medien, können die das stemmen und auch die Kosten dann für solche Rechtsstreitigkeiten zum Beispiel überhaupt tragen?
Dann schauen wir vielleicht abschließend in der Rangliste der Pressefreiheit 2018 noch nach Deutschland. Deutschland ist in der Rangliste um einen Platz vorgerückt, von Platz 16 auf Platz 15 von 180. Jetzt könnte man erst mal denken, na, das klingt doch sehr, sehr gut. Dennoch registriert Reporter ohne Grenzen eine hohe Zahl an tätlichen Übergriffen, Drohungen und Einschüchterungsversuchen gegen Journalistinnen. Und kritisch sehen sie auch die Entwicklung der Gesetzgebung gegen Hassäußerungen in sozialen Medien. Wie gestaltet sich Ihrer Meinung nach die Lage der Pressefreiheit in Deutschland?
Ja, genau. Wir stehen natürlich im internationalen Vergleich, also 180 Länder haben wir bewertet, da stehen wir schon ziemlich gut da auf Platz 15, aber da ist durchaus auch noch Luft nach oben. Und wir sind eigentlich im europäischen Vergleich im Mittelfeld, also da gibt es durchaus noch einige Plätze über uns, wo man sich hinrecken könnte. Und wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, Sie sagten es schon, Tätlichkeiten, also Angriffe gegen Journalisten sind wirklich ein Thema seit eigentlich 3 Jahren, ganz in erschreckendem Ausmaß in Deutschland. Das war in den vergangenen Jahren, kam das von rechts, da ging es viel um Pegida-Demonstrationen, AfD-Kundgebungen. Im vergangenen Jahr ist ganz deutlich herausgestochen der G20-Gipfel in Hamburg, bei dem es eine ganze Reihe von Übergriffen gab gegen Journalisten, und das kam zum einen von Demonstranten. Da wurden zum Teil Journalisten, die dort ihre Arbeit gemacht haben, berichtet haben über diese Proteste und die Auseinandersetzung mit der Polizei und so weiter, wurden einfach angegriffen, also in bestimmten Fällen einfach geschlagen, niedergeschlagen. Einer wurde ausgeraubt, die komplette Ausrüstung geraubt. Aber es gab auch Gewalt von der Polizei. Also da wurden mehrere Journalisten offensichtlich gezielt, obwohl sie deutlich erkennbar waren als Journalisten und sich auch erkennbar gemacht haben, wurden gezielt mit Pfefferspray oder auch mit Wasserwerfern angegriffen. Also solche Dinge sind erschreckend häufig im Grunde. Das andere sind solche Entwicklungen wie das Netzdurchsetzungsgesetz, also die Regulierung von Hassrede, was Sie gerade angeschnitten haben. Da sind wir sehr unglücklich mit dem, was da passiert ist, weil da im Schweinsgalopp ein Gesetz durchgepeitscht wurde, ohne vernünftige Beratung mit der Zivilgesellschaft, das sehr problematische Nebenwirkungen hat. Also das Anliegen, Hassrede, Hassäußerungen in sozialen Medien, dagegen irgendwas zu unternehmen, das ist, glaube ich, eigentlich unstrittig. Aber der Weg, wie das gemacht wird, ist eben ein problematischer, weil da nun plötzlich hochkomplexe Rechtsfragen, an denen Gerichte durchaus monatelang rumverhandeln, bis sie da zu Ergebnissen kommen, ausgelagert werden und delegiert werden an die Betreiber sozialer Netzwerke beziehungsweise irgendwelche Dienstleister, die dann von denen engagiert werden. Und die sollen innerhalb kürzester Zeit, mit sehr kurzen Fristen und unter hohen Androhungen von Geldstrafen, da Entscheidungen treffen, was nun legitime Äußerungen sind und was nicht. Und das finden wir schon sehr problematisch. Und die Problematik zeigt sich auch daran, das ist auch ein wesentlicher Punkt für uns, dass dieses Gesetz sich sehr, sehr gut dazu eignet, kopiert zu werden in Ländern, die keinen so gut funktionierenden Rechtsstaat haben wie wir in Deutschland, und wo das nochmal einen ganz anderen Geschmack kriegt, wenn ein solches Gesetz dann dort politisch instrumentalisiert wird von einer willfährigen Justiz. Und es gibt eben in Russland eine Initiative, die ganz direkt von dem deutschen Gesetz übernommen wurde und sehr sichtbar davon inspiriert ist und bei der man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass es dort keine funktionierenden rechtsstaatlichen Kontrollen geben wird, um das irgendwie in das Ergebnis dann in geordnete Bahnen zu lenken, sondern dass es schlicht und ergreifend dazu dienen wird, politisch unerwünschte Äußerungen zu unterbinden. Oder auch auf den Philippinen gibt es auch Diskussionen über ein vergleichbares Gesetz. Und dass Deutschland da sich international zum Vorreiter eines Gesetzes macht, dass das unmittelbar dann in ganz problematische politische Situationen hinein übernommen wird, das ist schon eigentlich eine traurige Entwicklung.